Ja, was gibt es Schöneres, als wenn Menschen zu Jesus finden? Findet ihr auch? Oder finde ich das nur, weil ich ein Evangelist bin? Oder geht es euch auch so? Also ich finde, es gibt nichts, was mich mehr begeistert, als zu erleben, wie Menschen von diesem Evangelium getroffen werden und wie sich ihr Leben verändert, wie sich ihre Umstände verändern, wie sie wirklich von der Finsternis zum Licht kommen. Und wie ich schon eingangs gesagt habe in diesem Interview, wir erleben das jedes Jahr und zwar auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Es sind nicht nur irgendwie nur ganz besondere Leute, die da zum Glauben kommen, zum Beispiel nur Junge oder sagen wir mal nur solche, die ganz verzweifelt sind oder nur Leute, die irgendwie eh schon kirchlich assoziiert sind oder irgendwie so, sondern wir erleben Jahr für Jahr, wie Leute aus allen Gesellschaftsbereichen, aus allen Altersstufen und auch aus allen, würde ich jetzt mal sagen, Distanzen zu Gott, zum Glauben kommen. Also zum Beispiel, jetzt kommen wir gerade von einer Frühjahrstournee. Wir waren jetzt in Kiel, ganz im Norden Deutschlands. Wir waren in Würzburg, wir waren in Berner Oberland, in der Schweiz, im wunderschönen Berner Oberland. Und ganz viele Geschichten wurden uns zugeschickt. Zum Beispiel habe ich von einer jungen Frau gehört, die kommt wirklich überhaupt nicht aus christlichem Umfeld, aber durch die sozialen Medien irgendwie kam sie mit dem Christentum in Kontakt und hat dann angefangen, meine Videos zu schauen auf YouTube oder auf TikTok oder wo auch immer. Und dann hat sie gehört, dass Life on Stage stattfindet und ist wirklich durch die halbe Schweiz gefahren, alleine, war an dieser Veranstaltung und ging an dieser Veranstaltung dann auch alleine nach vorne zum Kreuz und hat da ihr Leben Jesus anvertraut. Oder dann habe ich gehört von einer Frau, die war 70 Jahre alt oder ist 70 Jahre alt, aber sie hat eine christliche Nachbarin. Und diese christliche Nachbarin, diese gläubige Nachbarin, die hat sie eingeladen zum Life on Stage. Und so kam sie mit ihrer Nachbarin an diese Veranstaltung. Und an dieser Veranstaltung, als es am Schluss darum ging, möchtest du heute Ja zu Jesus sagen, da hat sie gesagt, ja, ich möchte diesen Jesus in mein Leben einladen und ging da nach vorne. Es ist nicht selten, dass wir Leute mit einem Rollator vorne beim Kreuz sehen, ganz ehrlich. Aber eben auch ganz junge Leute, die da zum Glauben kommen, wie diese junge Frau. Was ich auch spannend fand, eine Geschichte, die jetzt auch im Berner Oberland passiert ist, die ich gehört habe, da hat uns eine Frau geschrieben, wisst ihr, ich kam mit meiner Mutter an diese Veranstaltung und wir sind schon lange mit meiner Mutter dran, aber irgendwie hat es noch nie Klick gemacht. Aber an dieser Veranstaltung, bei diesem Musical und der darauffolgenden Predigt, da hat sich was verändert in ihrem Herzen. Und als es am Schluss zum Aufruf kam, da hat ihre Mutter zu ihr gesagt, ich glaube, Jesus ruft mich. Und dann gingen die nach vorne zum Kreuz und diese Mutter hat da ihr Leben Jesus anvertraut und die haben jetzt angefangen, einmal in der Woche Bibel zu lesen, also Mutter und Tochter. Oder eine andere Geschichte, die mir auch zugeschickt wurde, war von einem Kurde, der eigentlich Muslim ist, aber an diese Veranstaltung eingeladen wurde. Und das Evangelium hat ihn berührt und er ging nach vorne, hat Jesus in sein Leben eingeladen und dann in der Aussprache, in der Next Step Lounge, da hat er dem Gesprächshelfer gesagt, dass er strahlte über das ganze Gesicht und er hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Freude erlebt. Und das hat mich einfach berührt, das zu hören. Es hat mich begeistert zu hören, weil das ist ja genau das, was wir immer sagen, was ja auch im Wort Gottes drin steht, der Friede Gottes, der uns erfüllt, der alles Denken übersteigt, den man nicht beschreiben kann. Dieser ehemalige Muslim hat das erlebt. Was gibt es Schöneres, als wenn Menschen zu Jesus finden? Findet ihr auch? Ja, genau. Ich freue mich heute Morgen, euch mitzunehmen in diese Predigt zu einem ganz speziellen Thema heute Morgen. Ihr habt es schon gehört, um was es geht. Ich versuche da mal eins weiter. Genau, sind wir eins weiter. Das Thema heute Morgen ist, oder die Frage, die wir uns heute Morgen stellen, ist, wie sollen wir Christen leben und handeln in Zeiten wie diesen? Wir leben ja schon in sehr herausfordernden Zeiten drin. Findet ihr auch? Also es sind sehr turbulente Zeiten in den vergangenen Jahren. Ich weiß jetzt nicht, heute Morgen habe ich noch keine Nachrichten gelesen, aber wahrscheinlich ist wieder irgendwas passiert. Es passiert ja fast jeden Tag etwas. Es ist nicht so, dass sich irgendwie einfach nur so eine Gewitterwolke am Horizont zusammenbraut, irgendwie so Unheil sich ankündet. Es ist viel eher so, dass sich verschiedene Gewitterwolken am Horizont zusammenbrauen, die irgendwie das Potenzial haben, zu einer Superzelle zu werden. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Herausforderungen erleben müssen, zum Beispiel ein neu entfachter Kalter Krieg. Zwei Weltmächte, die sich bis an die Zähne bewaffnet, unerbitterlich entgegenstehen, unversöhnlich entgegenstehen. Ein Handelskrieg, der unsere Altersvorsorge in Gefahr gebracht hat. Vielleicht ist das bei dir so, dass deine Börsenkurse nach unten gingen. Wir hören von einem Krieg im Nahen Osten, von unglaublicher Unversöhnlichkeit auch in dieser Thematik. Wir hören von einem Klimawandel, der immer stärker werdende Umweltkatastrophen mit sich bringt. Wir lesen aber auch von atemberaubenden Entwicklungen in der Technik. Eine künstliche Intelligenz, die das Potenzial hat, sich der Kontrolle von uns Menschen zu entziehen. Aber das, was ich fast noch am beunruhigendsten finde, wir lesen oder wir hören oder wir erleben gerade auch hier in Deutschland, aber auch weltweit, ganz tiefe gesellschaftliche Spaltungen. Entweder stehst du auf dieser Seite des Grabens oder du stehst auf dieser Seite des Grabens. Und was diese gesellschaftlichen Spaltungen mit sich bringen, ist, dass man die andere Seite dämonisiert und gar nicht mehr zuhört, sondern sich nur noch in seiner eigenen Bubble bewegt und die anderen verteufelt. Ja, wir leben in herausfordernden und turbulenten Zeiten. Aber auch uns Christen bläst ein immer eisigerer Wind ins Gesicht. Vielleicht kannst du dich erinnern, vor einem Jahr war ja diese Eröffnungsfeier in Olympia. Da haben Milliarden von Menschen zugeschaut, wie die Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet wurden. Und da wurde bei dieser Eröffnungsfeier das Abendmahl von Jesus nachgespielt mit Transvestiten und mit einem nackten griechischen Gott vorne in der Mitte. Ja, und gleichzeitig hat man in dieser Zeit gelesen, dass ein brasilianischer Surfer bei Olympia antreten wollte mit einem Surfbrett, wo eine Jesus-Statue drauf war. Das ist sein Markenzeichen, so tritt der immer auf. Aber das Olympische Komitee hat ihm das verboten. Die haben gesagt, wir wollen nicht, dass du mit diesem Surfbrett auftrittst, und wir drohen dir, falls du es trotzdem machst, mit Ausschluss von Olympia. Ihre Begründung war, dass Olympia neutral sein soll, religiös. Okay, also ja, in solchen Zeiten leben wir. Und wie ich auch schon eingangs gesagt habe, wir hören auch immer mehr von einer Säkularisierung unserer Gesellschaft, von einem immer weniger gläubigen Volk hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, ist: Wie sollen wir Jesus-Nachfolger leben und handeln in solchen Zeiten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Wir können zum Beispiel sagen, okay, lass uns dieser Welt den Spiegel hinhalten, lass uns den Zeigefinger hochhalten und lass uns dieser Welt zeigen, wie sündig das sie ist. Jetzt war ja gerade Eurovisions-Contest oder wie das heißt, gestern. Und ich kann mich erinnern, es ist mal ein Schweizer da angetreten vor vielen Jahren, der DJ Bobo, und der ist angetreten mit dem sogenannten Vampir-Song. Und da ging ein Aufschrei durch die christliche Szene hindurch und ganz viele Christen sind da aufgestanden und haben gesagt, das ist schlecht und das ist Sünde und das dürfen wir nicht und sollen wir nicht. Ist es so, wie wir reagieren sollen als Christen in diesen Zeiten? Oder es gäbe die gegenteilige Reaktion, die wir machen könnten. Wir könnten anfangen, dieses Wort Gottes, diese Bibel zu kontextualisieren. So diese explosiven Passagen rauslöschen. Gerade kürzlich oder vor ein paar Jahren hat ein Leiter eines großen Missionswerks in der Schweiz, der hat gesagt, ja, wir müssen anfangen, mehr so zu den Menschen zu reden, dass sie es besser verstehen in der heutigen Zeit. Und die Menschen heute, die fühlen sich ja nicht mehr als Sünder. Und einer sündigen Welt muss man nicht von einem gekreuzigten Jesus erzählen. Also der hat dafür plädiert, dass wir weniger von diesem Kreuz reden, von diesem Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Sollen wir das tun? Oder sollen wir politisch aktiv werden, ne, und uns auf die eine oder auf die andere Seite dieses Grabens stellen? Ich könnte euch erinnern, vor einiger Zeit wurde ja Donald Trump angeschossen bei einer Wahlkampfveranstaltung und ist nur knapp eigentlich dem Tod entgangen. Und ich habe dann auf Facebook einen Post gesehen von einem Pastor, den ich eigentlich sehr schätze. Der hat so ein Cartoon gepostet, wo drauf stand, der Donald Trump war da drauf und der hat gesagt, danke Gott, dass du mich beschützt hast. Und dann kam so eine Sprechblase von unten, die gesagt hat, gerne geschehen. Und ich habe dann so gedacht, wow, krass. Also ist das jetzt so, wie wir Pastoren oder wir Christen reagieren sollen auf diese Zeiten? Oder sollen wir uns zurückziehen, ganz aus dieser Welt? Ne, sollen wir sagen, wir haben nichts mehr zu tun mit dieser Welt, wir wollen uns rein halten von all diesem Mist? Sollen wir uns irgendwie aus dieser Welt zurückziehen? Wir dürfen uns in dieser wichtigen Frage von den allerersten Christen inspirieren lassen. Erstaunlicherweise waren nämlich die ersten Christen, diese Helden, die die erste Gemeinde in Jerusalem gebaut hatten, in ziemlich ähnlichen Umständen drin wie wir. Du musst wissen, damals Israel, das war ein Pulverfass. Also überhaupt die damalige Zeit, geopolitisch war eine sehr unruhige Zeit. Es war ebenfalls eine Zeitenwende. Und auch Israel, wo diese ersten Christen drin gelebt hatten, das war eine hochexplosive Spannung. Die wurden ja zum Beispiel von den Römern besetzt. Ne, die Römer, die waren grausam, die waren überhaupt nicht zimperlich. Die waren korrupt, haben hohe Steuern eingefordert. Und die Römer, die hatten auch eine wirklich total andere Moralvorstellung als die Juden, die sie da unter sich gehalten haben. Aber wenn du als Römer etwas auf dich gehalten hast, dann hattest du Sklaven. Also jeder Römer, der irgendwie ein bisschen Geld hatte, der hatte eigene Sklaven. Und du musst wissen, als Sklave damals warst du nicht nur ein Diener, sondern du warst automatisch auch ein Sexsklave. Also das heißt, ein Römer konnte jederzeit mit seinen Sklaven Geschlechtsverkehr haben, ob die jetzt Männer, männlich, weiblich, Kinder waren, Alte waren. Die Römer, die hatten eine total andere Moralvorstellung, das war für die normal. Ne? Und in diesem Setting drin lebten die ersten Christen. Aber auch innerhalb von Israel gab es erhebliche politische Spannungen. Es gab da ganz unterschiedliche Gruppierungen, die zwar oft an dasselbe glaubten oder an denselben Gott glaubten, aber sich so schon fast bekämpften. Es gab zum Beispiel die Pharisäer. Ne, die Pharisäer, die standen dafür, dass die Tora wieder zur Geltung kam, dass die Menschen wieder möglichst genau nach dem Wort Gottes lebten. Oder dann gab es die Sadduzäer, hast du vielleicht auch schon von denen gehört, von denen lesen wir auch im Neuen Testament. Die Sadduzäer, die standen dafür, das waren eigentlich so die politische Elite. Also die hatten den Tempeldienst unter sich. Und was die Sadduzäer kennzeichnete, war, sie glaubten nicht an das Übernatürliche. Also sie glaubten nicht an Engel oder Dämonen oder schon gar nicht an die Hölle. Wie infam ist das denn, an die Hölle zu glauben? Ja, das waren die Sadduzäer, so diese Elite. Dann gab es aber auch die Zeloten. Die Zeloten waren diejenigen, die versuchten durch ganz praktische Handlungen ihre politischen Ziele durchzubringen. Die Zeloten, die haben sich gegen die Römer aufgelehnt, indem sie zum Beispiel Anschläge gegen sie verübt haben. Ne, die haben gesagt, es reicht nicht einfach nur irgendwie dagegen zu sein, gegen die Römer. Wir müssen was tun, damit wir befreit werden. Dann gab es zum Beispiel die Herodianer. Die Herodianer, das waren diejenigen, die der Regierung die Stellung gehalten hatten, also die gesagt haben, wir müssen das tun, was die Regierung sagt. Und dann gab es die Essener. Die Essener, das war eine Gruppe, die haben sich zurückgezogen in Klöster und haben gesagt, wir müssen warten auf den Messias und dabei möglichst rein bleiben. Man vermutet, dass Johannes der Täufer ein Essener war, der in einem Kloster lebte, bevor er dann öffentlich in den Dienst trat. Ja, und dann gab es da noch eine Gruppe, und zwar die Christen, mitten in diesem politischen und gesellschaftlichen Spannungsfeld. Und was denkt ihr, wofür standen die Christen? Also, wenn man die Christen so mit einem Satz hätte beschreiben müssen, so wie ich jetzt das zum Beispiel über die Pharisäer und über die Zeloten gemacht habe, was kennzeichnete die Christen in diesen Tagen, die erste Kirche? Wir lesen das in Apostelgeschichte 4, können wir eindrücklich nachlesen, wofür die ersten Christen standen. Apostelgeschichte 4 steigt ein in dieser spannenden Begebenheit, der Johannes und der Petrus waren unterwegs in Jerusalem und dann kamen sie zum Tempel, wo ein Mann am Betteln war. Kennt ihr diese Geschichte, ne? Und der hat gesagt, hast du mir einen Euro? Und Johannes und Petrus haben gesagt, sorry, einen Euro haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und sei geheilt. Und dieser Mann, der wurde von einem Moment auf den anderen geheilt. Der jubelte natürlich, das zog die Volksmengen an. Und der Petrus, der hat diese Gelegenheit gleich beim Schopf gepackt und hat den Menschen das Evangelium gepredigt, die freimachende Botschaft von Jesus. Und da steigen wir ein in den Bibeltext. Lass uns mal lesen, was hier steht in Apostelgeschichte 4, Vers 1. Da steht, Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer, also die Sadduzäer, von denen haben wir jetzt gerade gehört, auf sie zutraten. Voller Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesus bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Eben das haben die Sadduzäer auch nicht geglaubt. Das war etwas, was für sie ein Skandal war. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele, und jetzt musst du zuhören, viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus Christus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Also hier noch als Klammerbemerkung, um das geht es jetzt nicht primär heute in der Predigt, aber das ist doch auch etwas Wunderbares. Der Petrus hat das Evangelium gepredigt und was war das Resultat davon? Viele, die diese Worte gehört hatten, kamen zum Glauben. Das ist das, was du heute Morgen gesagt hast, steht in der Tageslosung. Wie sollen die Menschen zum Glauben kommen, wenn sie das Wort Gottes nicht hören? Die Menschen kommen zum Glauben, wenn sie das Wort Gottes hören. Und das passiert auch bei Life on Stage. Und es wird auch diesen Herbst in Braunschweig passieren. Und vielleicht noch, Klammer, Klammer, es gibt ja auch Leute, die ein bisschen skeptisch sind gegenüber Großveranstaltungen. Ich verstehe das. Aber weißt du, Großveranstaltungen finden wir auch in der Bibel, zum Beispiel hier. Ne? Also da mittlerweile sind schon 5000 Menschen zum Glauben gekommen. Und finde ich spannend, ne? Dass sogar die Zahl genannt wird. Offensichtlich war das etwas Spezielles. Naja, der Johannes und der Petrus, wie gesagt, die wurden ins Gefängnis geworfen und am nächsten Tag mussten sie vor dem Gericht erscheinen. Das Gericht, das war der sogenannte Sanhedrin, das war das höchste Gericht in Israel. Heute würde man vielleicht sagen, das Bundesverfassungsgericht. Und das waren die Top-Shots von Israel. Das waren die Top-Politiker, die Top-Theologen, die sich da versammelt hatten. Und sie haben die beiden verhört. Wir lesen hier im Vers 11, dass sie gefragt haben, mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Und dann antwortete der Petrus, voll Heiligen Geist erfüllt, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen, by the way, und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Was für eine starke Aussage. Ich lese den Vers nochmals vor. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, sagte der Petrus. Denn unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Amen? Amen. Ja, aber der Sanhedrin, der sagte nicht Amen. Also die waren zwar beeindruckt von der Unerschrockenheit des Petrus und des Johannes und sie haben auch gesagt, wie können diese ungebildeten Menschen sowas sagen? Ne? Also die waren erstaunt, dass diese Nicht-Theologen so eine starke Botschaft ihnen weitergegeben haben. Aber die beiden hatten natürlich eine rote Linie überschritten. Sie hatten wieder von diesem Jesus geredet und haben gesagt, Jesus ist der Einzige, er ist der Messias, er ist der König. Nur durch ihn können wir gerettet werden. Und so hat der Sanhedrin dann den Petrus und den Johannes unter wirklich Androhung von heftiger Strafe gedroht, ja nie mehr über diesen Jesus zu reden. Sie haben ihnen gesagt, wir verbieten euch unter Androhung von Strafe jemals wieder über diesen Jesus zu reden. Und jetzt musst du dir einfach mal dieses Bedrohungsszenario vor Augen führen. Ne? Die beiden, die standen ja nicht vor dem Olympischen Komitee. Und ihnen drohte nicht einfach der Ausschluss aus Olympia, falls sie trotzdem über Jesus wieder redeten, sondern sie standen vor dem Hohen Rat. Das war derselbe Rat, der noch ungefähr 2 Monate vorher Jesus zum Tod verurteilt hatte. Ne? Also man muss, und warum hatte der Sanhedrin Jesus zum Tod verurteilt? Wegen Gotteslästerung. Und die beiden standen wegen dem genau gleichen Vergehen vor dem Sanhedrin. Also sie wussten, uns droht die Kreuzigung, falls wir es trotzdem wieder tun. Und jetzt hört mal, was die beiden antworteten. Die beiden, respektive der Petrus, sagte, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Wow. Also ich muss sagen, die beiden, die hatten wirklich Mut. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder von uns, mich eingeschlossen, hätten wohl in dieser Situation, wären wir einen Schritt zurückgetreten. Und wir hätten gesagt, okay, jetzt müssen wir den Ball mal ein bisschen flacher halten. Jetzt müssen wir mal einfach mal ruhig sein und mal ein bisschen weise agieren. Ne? Aber die beiden, nee, die haben gesagt, wir können gar nicht anders, als von Jesus zu reden. Und weißt du, diese Antwort, die zeigt, was für einen Fokus diese ersten Christen hatten. Diese Antwort zeigt auch, was für ein Fokus die erste Gemeinde hatte. Diese Christen, die waren bereit zu sterben, dafür, dass sie den Menschen von Jesus erzählen konnten. Sie haben gesagt, dass wir den Menschen von Jesus erzählen können, dafür sind wir sogar bereit zu sterben. Das war ihr Fokus. Dann lesen wir, dass der Hohe Rat ihnen nochmals drohte, sie dann aber aus Angst vor dem Volk entlassen hatte. Und was haben dann die beiden gemacht als allererstes? Haben sie einen Post auf Social Media abgesetzt? Gab es damals noch nicht, ne? Nee, das Erste, was die beiden gemacht hatten, sie gingen zur Gemeinde und haben ja, mit der Gemeinde darüber geredet. Und spannend ist jetzt, wie die Gemeinde reagiert hat. Was hat die Gemeinde getan? Hat die Gemeinde gesagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, Leute, jetzt müssen wir mal ein bisschen ruhiger treten, jetzt müssen wir mal so ein bisschen die explosiven Passagen aus unserer Botschaft rausnehmen? Oder hat die Gemeinde gesagt, jetzt ist genug, jetzt ist die Zeit, um auf die Straße zu gehen und uns zu wehren. Lass uns eine Online-Petition starten oder lass uns eine Demo veranstalten gegen Christenverfolgung. Das geht ja gar nicht, was uns hier geschieht. Oder hat die Gemeinde gesagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, uns zurückzuziehen? Wie reagierte die erste Gemeinde auf Tage wie diese? Wer weiß es? Was haben sie gemacht? Sie priesen Gott, sehr, sehr richtig. Sie haben eine Gebetsversammlung organisiert. Sie haben sich zum Gebet versammelt. Und spannenderweise wird dieses Gebet, das sie gesprochen haben, hier in der Bibel überliefert. Also das ist aufgeschrieben. Wir lesen hier, wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte 4, lesen wir, dass sie Folgendes gebetet haben. Sie haben zuerst diesen Psalm 2 gebetet. Sie haben gesagt, o Herr, die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht. Und die Machthaber haben, und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann, ein Vers weiter, sagten sie, höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft weiterzusagen. Ihr Gebet war, Herr, hilf uns, als deinen Dienern, deine Botschaft, mutig und unerschrocken weiterzusagen. Leute, diese Gemeinde war im Krisenmodus, aber ihren Fokus haben sie kein Millimeter verschoben. Ihr Fokus war es, den Menschen das Evangelium weiterzusagen. Klar, diese erste Gemeinde, wir wissen das aus der Bibel, die hatte verschiedene Dinge, die ihnen wichtig waren. Zum Beispiel hatten sie einen sehr großen diakonischen Bereich bei ihnen in der Gemeinde. Sie haben sich um die Armen und Schwachen, um die Waisen und Witwen gekümmert. Sie haben auch einen großen Wert darauf gelegt, sich zu treffen, miteinander das Abendmahl zu feiern, zu den Füßen der Apostel zu sitzen und die Lehre zu hören. Und ich bin sicher, sie hatten auch Leute in ihrer Mitte, die sich politisch zum Beispiel betätigten und die darin ihre Berufung sahen oder die sagten, ich bin gesendet in die Wirtschaft, in den Beruf. Aber weißt du, all diese Dinge, die sie da getan haben, die standen unter einem großen Hauptauftrag. Und zwar den Menschen die freimachende Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Das war ihr absoluter Fokus. Dafür waren sie bereit zu sterben. Sie wussten, unsere Berufung als Gemeinde ist es, hier in Jerusalem ein Leuchtturm zu sein. Gott hat uns hier in Jerusalem als Leuchtturm hingestellt. Warum? Weil die größte Krise, die die Menschen haben, ist, dass sie verloren gehen. All diese Krisen sind da, schon damals und auch heute. Und auch die persönlichen Krisen. Viele von uns haben ja noch persönliche Krisen, von denen ich jetzt gar nicht geredet habe. Aber weißt du, all diese Krisen verblassen neben dieser Hauptkrise, dass die Menschen verloren gehen. Und wir als Gemeinde von Jesus, wir haben die rettende Botschaft für diese Welt. Und deswegen, ihnen war klar, Gott hat uns als Leuchtturm hier in dieses Jerusalem gestellt. Und ich glaube, das ist auch die Antwort für uns heute Morgen. Auch wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Kriege, Terror, gesellschaftliche Spaltungen. Auch uns Christen weht ein immer eisigerer Wind ins Gesicht. Aber weißt du, ich glaube, wir Christen, wir sind nicht dazu berufen, uns zurückzuziehen deswegen. Wir sind auch nicht dazu berufen, mitzuschwingen und uns auf die eine Seite oder auf die andere Seite zu stellen, bei diesen gesellschaftlichen Grabenkämpfen, bei diesen Kulturkämpfen, die wir jetzt gerade erleben. Wir sind, glaube ich, auch nicht dazu berufen, den Moralfinger zu heben. Wir sind auch nicht dazu berufen, die Bibel abzuschwächen. Da bin ich fest davon überzeugt. Nee, Gott hat uns dazu berufen, den Menschen mutig und unerschrocken die Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, da stimme ich dir zu. Aber weißt du, ich fühle mich manchmal so schwach, das zu tun. Mir fehlt der Mut in meinem Umfeld, da wo ich arbeite, im Sportverein, in der Straßenbahn oder im Altersheim oder wo auch immer ich mich bewege, den Mund aufzutun und mit den Menschen über diesen Jesus zu reden. Und wenn dir das so geht, dann kann ich dich beruhigen. Uns geht es allen so. Es ging schon den ersten Christen damals so. Kannst du dich erinnern, was sie gebetet haben? Sie haben doch gebetet, hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft weiterzusagen. Offensichtlich war Furcht und Erschrockenheit vor diesen Umständen schon damals ein großes Thema. Aber was haben sie gemacht? Sie sind zu Jesus gegangen und sie haben als Gemeinde gebetet und haben gesagt, hilf uns als Gemeinde mutig und unerschrocken, deine Botschaft weiterzusagen. Und deswegen glaube ich, auch für uns als Gemeinde ist das etwas ganz Zentrales, dass wir uns treffen, um zu beten. Dass wir als allererstes beten für unser eigenes Herz, dass es mutig und unerschrocken wird. Dass wir aber auch beten für unsere Stadt, für unsere Region, für unser Land, dass Gott einen Aufbruch schenkt, dass er einen Hunger schenkt, dass die Menschen anfangen zu suchen nach dem Ewigen. Und dass wir auch anfangen, ganz konkret zu beten für unsere Freunde, für unsere Familienangehörigen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich sage dir, wenn wir das tun, wenn wir wirklich anfangen zu beten, dann wird das Resultat nicht auf sich warten lassen. Wir lesen das hier am Schluss in diesem Bibeltext heute Morgen im folgenden Vers. Da steht, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Und ihr Lieben, das ist wirklich ein so großes Anliegen. Ich habe es gerade heute Morgen, als ich mit dem Zug hierher fuhr, habe ich diese Bibelstelle nochmals oder den ganzen Abschnitt nochmal in der Bibel gelesen und habe mir gedacht, hey, das wünsche ich mir für Life on Stage, im Generellen, aber auch ganz besonders hier für Braunschweig. Dass, wenn Life on Stage etwas bewirken soll, neben all den vielen guten Früchten, die so eine Kampagne mit sich bringt. Aber ich wünsche mir, dass wir Christen neu erfüllt werden vom Heiligen Geist. Dass wir gerade durch diese Gebetszeiten, die bei Life on Stage ja so wichtig sind, diese Gebetsveranstaltungen, die stattfinden, ja diese mehreren Safe Events, aber auch dieses Gemeindegebet, das da immer wieder stattfindet, dass wir neu erfüllt werden vom Heiligen Geist und dass wir dann mutig und unerschrocken die Botschaft von Jesus weitersagen. Wie sollen wir als Gemeinde leben und handeln in Zeiten wie diesen? Die Band darf sich schon mal ready machen. Wir kommen jetzt nämlich zu einer Reaktionszeit. Wie sollen wir als Gemeinde leben und handeln in Zeiten wie diesen? Lass uns zusammenkommen, um zu beten. Ich möchte euch ermutigen, versäumt es nicht zu beten. Im persönlichen Leben wie steht es um eure persönliche Gebetszeit? Hat die jeden Tag einen Platz? Hast du das institutionalisiert, dass du jeden Tag Zeit mit Jesus verbringst und betest? Und wie steht es um eure Gebetsversammlungen hier in der Gemeinde? Lass uns neuen Wind reinbringen in diese Gebetsversammlungen. Dass das nicht nur eine kleine Gruppe ist, sondern dass die ganze Gemeinde einmütig zusammenkommt. Und lass uns auch in der Region zusammenstehen. Ich möchte euch ermutigen, kommt an diese Safe Events. Da ist Gebet der Fokus und wir wollen miteinander im Gebet einstehen für diese Region. Und dann lass uns raustreten. Geh dahin, wo Gott dich hingesendet hat. Und sei ein Zeuge von Jesus. Mach deinen Mund auf. Wie sollen sie glauben, wenn du es ihnen nicht erzählst? Wie sollen sie glauben, wenn sie nie von diesem Jesus hören? Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen sind wir dazu berufen, das Evangelium mutig und unerschrocken weiterzusagen. Ja, und Life on Stage ist einfach eine mega coole Gelegenheit dafür. Wir sind jetzt gerade in dieser Phase des VIP-Trainings und ich möchte dich ermutigen, lass das nicht einfach an dir vorbeiziehen. Klar, Life on Stage ist nicht das einzige Tool, das es gibt, aber es ist eine weitere geniale Möglichkeit, wie wir in unserem evangelistischen Lebensstil wachsen können. Und es ist eine geniale Möglichkeit, dann unsere Freunde mitzubringen, dass sie das Evangelium hören. Ja, und ich spule da mal vor. Ich möchte jetzt in eine Reaktionszeit reinkommen und wir machen das folgendermaßen. Wir wollen jetzt einfach uns eine Minute, zwei Minuten Zeit nehmen, wo die Band uns instrumental dient und begleitet. Und ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt nicht über irgendwas anderes nachdenkst, über das Mittagessen, das noch gekocht werden muss oder irgendwie sowas, sondern nimm dir jetzt eine Zeit und überleg dir, was hat das mit mir zu tun? Will ich mich da einklinken in diese Rettungsaktion, die jetzt hier läuft in Braunschweig? Will ich mich davon mitnehmen lassen? Will ich mich anstecken lassen? Und wenn du dazu ein Ja hast, ich möchte dich ermutigen, dann abonniere doch gleich den Newsletter. Kannst du einfach mit dem Handy da drauf zoomen, mit der Handykamera und dann auf den Link klicken und dann abonniere gleich jetzt während dieser Reflexionszeit den Newsletter von Life on Stage, weil dann bleibst du auf dem Laufenden, wirst erinnert, was hier in Braunschweig jetzt alles läuft, wo du dich einklinken kannst. Und wenn du deine Agenda, deinen Terminplan auch auf dem Handy drauf hast, dann schreib dir doch gleich den Termin vom nächsten Safe-Event ein. 24. Mai im Christuszentrum in Braunschweig. Die Daniela Pantle wird kommen und über dieses wichtige Thema reden. Wie kann ich in meinem Alltag evangelistischer werden? Sie wird uns da ein paar inspirierende Tipps und Ideen geben. Aber vor allem geht es da auch darum, dass wir da miteinander beten. Ja, und wenn du magst, kannst du auch zum Beispiel nach hinten, jetzt in diesen ein, zwei Minuten, geh doch nach hinten zum Stand. Da hat es diese Steine, habe ich gesehen, so eine coole Möglichkeit, diese verschiedenfarbigen Steine, und es hat einen weißen Stift. Und da kannst du die Initialen deines VIPs draufschreiben, deines Freundes oder deiner Freundin, für die du beten möchtest. Und kannst das dann da in diesen Schuh reinlegen, der dafür steht, wir wollen raustreten, wir wollen die Schuhe der Bereitschaft anhaben. So, steh doch einfach jetzt auf während dieser kurzen Zeit, geh nach hinten, schreib da die Initialen hin, wenn du das auf dem Herzen hast. Lass uns in eine Zeit reingehen, wo wir reflektieren.